Ich bin zwar wieder der Ich sag mal Blogger Gunnar Sohn. Was muss man in den nächsten Jahren im Journalismus mitbringen? Franziska Blum, Leiterin für digitale Vernetzung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt, hat das klar formuliert. Fähigkeit zur Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, was ein viel größeres Grundverständnis von Analytics, Coden, Videobearbeitung, Optiken und Datenvisualisierung voraussetzt. Und am besten hat man selbst auch Erfahrungen auf diesen Gebieten, um im Ernstfall auch aushelfen zu können, sagt Blum. Das Motto könnte man sagen, eat your own dog food. Anwachsen werde das projektbezogene Arbeiten in freien Tätigkeiten. Zudem werden gute Autoren noch spezialisierter unterwegs sein. Die Vielzahl der unterschiedlichen Plattformen, die bedient werden müssen, erfordert mehr Spezialwissen. Also spezielles Storytelling für jeden Kanal und das wird extrem kleinteilig, vermutet Blum. Live-Übertragungen in unterschiedlichen Kontexten könne beispielsweise nicht jeder. Es ist eben etwas anderes, ob du live in einem mobilen oder stationären Szenario auf Sendung gehst, so Blum. Man muss noch hinzufügen, selbst der Dienst erfordert unterschiedliche Herangehensweisen. Facebook Live ist mehr auf Interaktion ausgerichtet und die Kommentare sind nachhaltiger in der Timeline verfügbar. Periscope von Twitter ist etwas flüchtiger und schneller. YouTube Live wiederum hat eine spezielle Klientel, auf die man sich ausrichten muss. Aber das ist so meine Einschätzung. Für die Jobperspektiven sieht Blum die Voraussetzung von Netzwerkstärken, eigene Communities und Managementfähigkeiten als essentiell. In den USA sieht der ehemalige The European-Herausgeber Alexander Görlach in den neuen Medienmärkten wie Mick, Wise oder Buzzfeed gute Karrierechancen für Journalisten. Zitat: In Deutschland ist mein Eindruck, dass eher eingespart werden soll als ausgegeben. Zitat Ende. Die Strukturen werden nach Einschätzung von Görlach ausgedünnt. Zitat: In den USA gibt es noch einige Akteure, die an die Zukunft von Journalismus glauben und die viel Geld investieren. In Deutschland gibt es keine entsprechende Begeisterung und Investition in diesem Maße. Vielleicht liegt es ja auch an der Überalterung der Medienunternehmer. Das ist so meine Einschätzung. Sie leben von der Substanz, investieren kaum und verdrängen die Notwendigkeit von Erweiterungsinvestitionen sowie Innovation. Ein Trend, der nach Studien der KfW für viele Wirtschaftsbranchen gilt. 57% der Unternehmen mit Chefs unter 40 Jahren investieren. Mit steigendem Unternehmeralter sinkt der Investorenanteil deutlich. Bei den über 60-jährigen Unternehmensinhabern erreicht er nur noch 37%. Auch die Art der Investition verändert sich mit steigendem Alter. Stärker risikobehaftete und kapitalbindende Vorhaben werden seltener. Die noch durchgeführten Investitionen dienen in erster Linie der Pflege des Kapitalstocks. Jürgen Steutner, ein Innovationsberater, spricht in seinem Buch Innovationsstau gar von einer Hedgefonds-Mentalität, die bei den arrivierten Firmenchefs dominiert. Im Mediensektor gehen nur wenig Impulse für innovative Themen aus, etwa beim Roboterjournalismus, in der Datenanalyse oder beim Einsatz von Bots. Das skizzierte Salm Alkan von AX Semantics auf dem Besser-Online-Kongress des Deutschen Journalistenverbandes in Köln.
Da gibt es ja Gott sei Dank Verlegung, Verlegerfamilien. Und jetzt kommt ja mein Lieblingsthema, gerne, da wäre es eigentlich schön in diesem See, die großen Medienhäuser in diesem Haus, da brauchen wir keine dicke Analyse jetzt, und ich zitiere jetzt auch keine Quellen, liegen in den Händen einiger Eigentümerfamilien. Die haben über Jahre 20-25% Umsatzrendite geschäftet, hoffen auf 100 Millionen, 200, 500 Millionen Euro Kapital. Und wenn es jetzt darum geht, und wir sprechen gerade offiziell von 12.000 Euro, was so eine Lizenz kostet für Roboterjournalismus zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, um ein agiles Projekt zu starten, dann wendest du dich an deinen Vorgesetzten, an deinen Verleger, an deinen Chefredakteur und sagst, hey, jetzt brauche ich mal 50 Wesen, um mal so ein Projekt zu starten. Und sagst dir, ja, ich muss nur selbst erwirtschaften, weil die Eigentümerfamilie nichts zurückinvestiert. Ich glaube, das ist die Stelle, da dürfen wir an der Stelle, ja, bitte gerne. Die Nina hat ja das vorhin auch aufgegriffen, aber eine Dame, ich weiß nicht, ob sie noch hier in dem Panel sitzt, die hatte gefragt, wer soll den Scheiß nachher bezahlen? Dann fangen wir doch mal da an, die Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren das Geld aus den Häusern gezogen haben, wieder zu bitten, was zu reinvestieren und zurückzuspielen. Und es ist eben nicht eine Einbahnstraße. Und ich sehe da schon auch eine Verantwortung. Und ich sage das wirklich so, weil ich genau diese Verantwortung auch übernommen habe, als mein Unternehmen unter Druck kam und wir mit dieser technischen Innovation das Unternehmen weiterführen konnten. Und wir müssen auch wirklich schauen, dass wir wieder in Journalismus investieren, ja, und nicht nur abziehen, sondern jetzt wirklich was zurückgeben und sagen, wir müssen solche Technologien mitfinanzieren. Das kostet alles nicht wahnsinnig viel Geld. Da ist oft mit 50.000 Euro, 20.000 Euro schon ganz, ganz viel passiert. Und bitte nicht auf ein Experiment setzen. Jetzt kommt diese Startup-Mentalität, die wir vielleicht auch in große deutsche Verlage zurückgeben können. Sondern steckt mal Geld in 10 Experimente und wenn 3 durch die Decke gehen, dann habt ihr eure 3 Dinger gefunden, die euch Kunden bringen, die euch Leser bringen, die am Ende monetarisierbar sind und die auch die Zukunft bedeuten. Und die zweite Digitalisierungswelle trifft ja jetzt gerade die Medien. Die erste wurde so ausgesessen, ist ja modern in diesem Land. Und vielleicht muss man die zweite nicht aussitzen, sondern kann wirklich was tun. Und dazu gehört Geld und das muss rein in die Häuser, ganz egal woher, aber es muss wieder.
Ein Finanzierungsmodell wäre dann für dich, wie das Geld wieder reinkommt, ist nicht, dass die Medienhäuser natürlich in die Technik investieren, aber Bezahlmodelle oder Werbung?
Also da ist Werbung drin, aber auch da neue Reformen. Ne? Also direkt im Anschluss ist das Panel Content Marketing. Ihr könnt nachher gerne mal in Kasten fragen, wie man diese Pennys Geld verdient. Affiliate-Programme sind so ein Thema. Bezahlschranken, auch wenn es schwierig ist. Ich war letztes Jahr auf dem Panel mit der New York Times zusammen. Respekt, was die da hingekriegt haben. Ja. Und da hatten die auch am Anfang das Gefühl, sie kriegen kaum mehr wie 10.000 Abonnenten. Mittlerweile sind es ein paar Millionen, die im Schnitt 4 Dollar die Woche liegen lassen. Das ist ein Haufen Geld, was man mit Zahlschranken kriegt. Und der Fehler war ja in der ersten Digitalisierungswelle, dass man das, wofür ich als Abiturient noch jeden Tag irgendwie eine Mark 50 bezahlt habe, das war die Stuttgarter Zeitung. Ich war ein rechter Leser, glaube ich, in der Zeit. Ich hätte eigentlich die Nachrichten lesen müssen. Die Mark 50, die ich bezahlt habe von der Zeitung, und dann hatten wir das Ganze mit BTX, da ging es ja übrigens los, so lange ist das schon her, dass man alles gratis rausgegeben hat und dann kam das Web und dann hat man eben blind auf das Thema Reichweite gesetzt und nicht, wie mache ich Bezahlschranken davor. Und das ist jetzt eben auch entsprechend anstrengend, das Geld zu sehen. Aber ich glaube, für gute Nachrichten bezahlen wir. Also da bin ich ja nicht der Einzige. Wir bezahlen für Netflix, wir bezahlen für Amazon Prime. Warum soll ich nicht für Nachrichten bezahlen? Ob das am Ende 39 Dollar sind oder 4 Dollar die Woche im Durchschnitt, zumindest bei den New York Times, da ist, glaube ich, noch eine Preisfindung haben, wir müssen schauen, wie das funktioniert. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass individualisierte Nachrichten, also durch die Automatisierung wirklich auf das Nutzerprofil runtergebrochene Informationen, ich will nicht jeden Restaurant jetzt lesen. Ja? Ich finde asiatisches Essen furchtbar. Durchaus orientalisches Essen, auch nicht asiatisch, also schickt mir bitte keine asiatischen Restaurantkritiken mehr in meinen Nachrichtenblog. Und ich finde bestimmt die Musik auch ganz furchtbar, da brauche ich auch nicht bei mir im Nachrichtenblog. Also durch diese Individualisierung ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, diesen Wert von Nachricht neu zu vermitteln.
Bei den älteren Verlegern gibt es also eine geringe Bereitschaft, in neue Themen zu investieren. Ganz anders sieht es in der freien Wirtschaft aus. Ich habe das für das PR-Magazin ja bereits ausführlich berichtet. Also Investitionen in Content Factories, in neue Medienformate, in Broadcasting, in Big Data, in Data Science, in Bots. Könnten also Daimler, Telekom und Co., die kräftig in Content Factories investieren, die traditionellen Medienhäuser überholen? Diese Frage stellte ich Salim Alkan auf dem Besser Online-Kongress.
Also die Technologie steht ja allen zu offen, also ich biete es jedem an. Ja, es gibt für mich keine Marktzugangsregelung oder so zu unserer Software. Und wir haben ja erste Sportverbände, die anfangen, ihre Nachrichten selbst zu schreiben, die sich einfach zu wenig wahrnehmen in der Presse. Eishockey wäre jetzt ein attraktives Beispiel, genau. Und die fangen einfach an, sich selbst zu formaten. Und die erteilen sich auch schon am besten Platzverbot oder Hausverbot, ja, weil damit sie die Exklusivität des Contents bewahren. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Also früher mit offenen Armen, ein Journalist ist beim Eishockey gespielt, ja, war einer, und dann plötzlich nehmen, darf es nicht mehr rein, wir machen es jetzt selber. Dazu kommen die Content-Marketer mit riesen Druck, also Service-Themen aufarbeiten, die Qualität von Badeseen in Deutschland, da gibt es Anbieter, die diese Informationen aus öffentlicher Hand nehmen, in einfachen Lückentexten aufarbeiten. Badesees, poppt eben nicht mehr meine Tageszeitung auf, die das Thema gar nicht aufgreift, weil es ist so teuer und so schwierig, sondern von irgendeinem Content-Marketer, der dann mit einer Automatisierung, der liegt übrigens schon am Badesee, während du noch schreibst, und vermittelt Google die Werbeeinnahmen. Das ist nicht viel, aber das reicht, um einmal im Jahr mit der Familie ein günstiges Mallorca-Urlaub zu machen, weil das Thema ist abgegriffen und weg. Und natürlich haben wir damit eine Befähigung für ganz viele Klein- und Kleinstunternehmer, für Verbände, Content in großen Mengen zu produzieren und plötzlich dieses Rollenverhältnis der Journalist, der so ein bisschen auswählt, ob er weiß, ob er schreibt oder nicht, dass sich dann dreht und wo dann der Verband eben sagt, ey, das machen wir jetzt selber und ihr schreibt übrigens nichts mehr über uns, was ihr nicht bezahlt habt. Das wird dann doch viel spannender. Ja? Also wenn sind wir so weit, dass der Verband quasi für die Zulassung eines Journalisten auf dem Platz, und das ist keine ferne Zukunft, bitte nach Bayern und zum Fußball gucken und mal mit dem DFB sprechen, aber das sind ja genau diese Dinge, die schon längst passieren in Ansätzen, wo man jetzt versucht, rechtlich rauszufinden, ist das ein allgemeiner Fußball oder nicht, und ist Eishockey ein allgemeiner oder nicht, und dann machen die Verbände das eben selber. Also der Anschluss, ganz ehrlich, der Zug fährt schon aus Bahnhof raus.
Ob die Aktivitäten von medienfremden Unternehmen zu einem Verfall des Journalismus führen, war dann Thema des zweiten Panels, wo unter anderem Professor Lutz Frühbrot Stellung bezog von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg. Thema Rettungsanker oder Sargnagel, Content Marketing. Die Position von Frühbrot?
Ich habe in dieser Studie versucht, das ist eine Studie, ein sogenanntes Arbeitsheft der Otto Brenner Stiftung, vielleicht kennen es einige oder kennen beide der Otto Brenner Stiftung, die ja medienkritische Studien hervorbringt. Und was ich gemacht habe in dieser Studie, ich habe zum einen versucht zu ermitteln, das Ausmaß von Content Marketing, soweit das überhaupt möglich ist, in diesem riesigen Dschungel auf dem deutschen Markt, bei den DAX 30 Unternehmen. Und habe festgestellt, alle tun es, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, insbesondere im B2C-Bereich, das ist also weit verbreitet, bei B2B weniger, Siemens macht es da sehr stark.
Wenn Sie kurz erlauben, dass ich noch unterbreche.
Ich wollte vielleicht
einen Schritt zurück, weil ich gar nicht so ganz sicher bin.
Ich glaube, da fängt es schon auch an, dass wir uns vielleicht streiten, weil einige bezeichnen es als Unternehmensjournalismus. Und damit fängt für mich die Problematik schon an, weil ich die Zuordnung Journalismus für falsch halte. Und ich Content Marketing als solches durch überhaupt die Daseinsberechtigung mitnichten abstreiten. Es ist ein Mittel von Konzernkommunikation, aber aus meiner Sicht ist es eben halt redaktionelles Marketing oder Marketing mit redaktionellen Mitteln. Man könnte auch sagen, es ist eine Ersatzform für Werbung. Das ist sozusagen der Ursprung. Und darauf habe ich in der Studie hingewiesen, dass das der Fall ist. Und ich glaube, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Und zwar zum einen, wie man mit Content Marketing auf der operativen Ebene umgeht. Stichwort Kennzeichnungspflicht. Und das andere Thema ist, welche Auswirkungen hat Content Marketing auf die öffentliche Kommunikation, auf die öffentliche Meinungsbildung. Und der Begriff Sargnagel ist entlehnt worden an einem Interview, media.de, das ich gegeben habe, als die Studie erschienen ist. Und ich habe wohlgemerkt nicht gesagt, es sei der Sargnagel des Journalismus, sondern ich habe gesagt, es ist ein weiterer Sargnagel des Journalismus. Also bei den Medienhäusern selber sind natürlich viele Fehler gemacht worden, unbestritten, unbenommen. Aber ich glaube, dass Content Marketing auf längere Sicht die Kommunikation verändern wird und dass es schwieriger wird, für den genuinen Journalismus, für den nicht kommerziell ausgerichteten Journalismus in einem solchen Umfeld sich zu behaupten.
Der Antipode von Lutz Frühbrot war in dieser Runde ganz klar Carsten Lohmeier, Geschäftsführer der Telekom-Tochter The Digital, die sich mit Content Marketing beschäftigen.
Ich arbeite mit journalistischen Werkzeugen. Der Journalismus ist mein Konkurrent. Ich bin der Konkurrent des Journalismus. In manchen Dingen sind wir symbiotisch. Aber, da sind wir beim Thema Markt. Natürlich gibt es diesen Markt der medialen Kommunikation. Da tritt noch ein Wettbewerb ein. Und manchmal gewinnt der Bessere, manchmal natürlich auch der mehr Geld hat.
Haben wir heute Morgen ja schon so ein bisschen was gehört, ne? In der Keynote von Ina Timm zum Thema Startup-Marketing von Jan. Aber ich bleibe nochmal dabei, vielleicht damit wir es besser verstehen. Was genau ist Digital? Also das, wo Sie jetzt sagen, ich bin zwar Marketing-Journalist, aber das, was ich mache, ist Content-Marketing. Was heißt denn das jetzt für Ihr Digital? Was ist das für eine Plattform und was machen Sie da?
Also Digital, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Telekom. Ein Startup. Und zwar ein sehr, sehr stark technologiebasiertes Startup. Was mich eben als klassischer Journalist, der unglaublich viel Zeit im Print verbracht hat, sich eigentlich sehr, sehr spät digitalisiert hat, dann aber umso heftiger, fasziniert ist, dass wir eben ohne diese 50 Jahre Tradition und wir müssen doch unseren Glaspalast bezahlen und so weiter agieren können, sondern dass wir eben, wenn wir neue Medien machen, das tun wir ungefähr alle zwei Wochen, ein neues Konzept mit Medien kann ein Blog sein, kann eine sogenannte Landingpage mit journalistischen Inhalten sein, kann eine komplette Redaktion sein, wie wir es zum Beispiel mit ispo.com, einer Webseite für einen Sport, für eine Sportmesse machen. Wenn wir das machen, dann können wir all das, was die Nina heute Morgen erzählt hat, verwirklichen. Wir bauen natürlich auch Erfahrungen auf, aber wir produzieren Dinge, wir produzieren sie sehr schnell, wir experimentieren sehr viel, wir arbeiten extrem viel mit Daten, analysieren die und dann kann ich eigentlich im Content Marketing all das machen, was ich im Journalismus gerne machen würde, aber oft aus den beschriebenen Zwängen nicht tun kann.
Vielleicht schauen Kritiker wie Professor Frühbrot einfach auf die falsche Seite. Vielleicht sollten sie sich eher mal mit den Missversäumnissen der Medien auseinandersetzen, warum sie ins Hintertreffen geraten. Das habe ich ja in einem Interview mit Carsten Lohmeier für das PR-Magazin aufgegriffen. Er sagte damals, ein großer Teil des täglich produzierten Medienpreis besteht aus belanglosem Entertainment, zusammengeschriebenen Pressemitteilungen, schlecht recherchiertem Nutzwert und leider viel zu oft aus armselig versteckter Schleichwerbung. Die sogenannten Native Ads auf den Online-Seiten der Verlage sind viel problematischer. Die werblichen Inhalte sind von den redaktionellen Beiträgen kaum zu unterscheiden. Man müsse sich dem neuen Wettbewerb im Digitalen stellen. Was die Content-Produzenten auf der Unternehmensseite killen, ist in erster Linie schlechter Journalismus. Genau das fragte ich Professor Frühbrot.
Mischen Sie denn nicht einige Dinge in einen Topf, wenn wir nur von Content-Marketing reden, dann sehe ich eher mal die Entwicklungen, wo sich Unternehmen zu Medienplattformen wandeln. Also das Projekt von bei Daimler, mit der Connection, die jetzt auf der IAA, wo sie sich zusammentun, das Haus-West, Projekte bei der Telekom, Projekte bei IBM. Und da bewege ich mich auf den Plattformen der entsprechenden Unternehmen und da müsste ich schon als Kunde ziemlich bescheuert sein, wenn ich das entscheiden werde. Sehen würde. Aber was ich da sehe, ist eine extreme Professionalisierung. Und du hast es ja im Interview gesagt, Content Marketing kennt vor allem schlechten Journalismus. Ist vielleicht das eher das Problem, wenn ich den Generalanzeiger der Wirtschaftsteil lese, dann sind 8 oder 9 von 10 Meldungen von einer Agentur, die ich gestern schon in der Tagesschau oder bei Spiegel Online gelesen habe. Da ist kein originärer guter Wirtschaftsjournalismus mehr zu lesen, aber das ist auch schon seit Jahrzehnten so das Problem. Ja, das andere Problem sind dann vielleicht dann eher Native Ads oder die Influencer-Marketing-Schiene, wo dann im Wiki dann ihre DM-Einkäufe in die Kamera haut und dann das nicht klar ausweist, dass es halt Werbung ist. Ist nicht da eher das Problem zu sehen und nicht beim Content-Marketing.
Bevor du zu von Ihnen antworten, sagen Sie noch kurz, wer Sie sind.
Gunnar Sohn, Wirtschaftsblogger aus Bonn.
Dankeschön. Was sagt der Professor aus Würzburg?
Ich habe die Frage nicht so richtig verstanden, weil was rufe ich zusammen?
Ja, also Content Marketing ist ja eigentlich immer ziemlich klar adressiert. Das ist meistens eine Plattform, das ist Red Bull oder das ist nochmal Mercedes oder Daimler. Und da sehe ich die Vermischung nicht, dass das dann mal eine Schleichwerbung.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt hinten sitzen, das jetzt nicht geklärt haben, ist, die Frage, die wir jetzt gerade klären, ist, wo erscheint Content Marketing? Erscheint Content Marketing im Umfeld, das klar erkennbar ist, wenn Daimler, Mercedes oder sonst irgendjemand Absender ist, dann bin ich natürlich als Leser, Leserin, weiß ich das. Aber Lutz Frühbrot sagt, so einfach ist es nicht.
So einfach ist es in der Tat nicht, weil bei den DAX 30 Unternehmen oder bei anderen internationalen Unternehmen, die sehr starke Marken haben, ist es in der Tat so, wie Herr Lohmeier sagt, dass die natürlich doof wären, wenn die ihre Marken nicht herausstellten. Andererseits, es gibt Beispiele, wo es eben halt nicht gemacht wird, wie beim Mediamarkt. Die haben auch ihre Gründe dafür. Ja, und bei allen kleineren Marken geht es zunächst erstmal darum, Interesse hervorzurufen. Die Werbeforschung sagt ganz eindeutig, es gibt auch neuere, also wie gesagt, Studien dazu immer wieder, wenn Nutzer, Mediennutzer auf eine Webseite zum Beispiel kommen und ein Unternehmenslogo sehen oder einen Unternehmensnamen, ist das für sie von vornherein, diese Information, weniger glaubwürdig, als wenn es zum Beispiel von einer Medienmarke kommt. Ob das tatsächlich so ist oder wie auch immer, lass mal dahingestellt, es ist schlicht und ergreifend einfach mal so, mit der Reaktion und der Folge, dass Unternehmen eben halt die Marke oder die Namensnennung etwas stärker verstecken. Das machen übrigens auch große Marken. Bei der Republika war eine Kollegin von Fischer-Appelt, da wurde dann auch ein schönes Content-Marketing-Filmchen gezeigt, ja, Hangfußball von einer
großen... Mit Dr. Hauser Fischer ab, mit einer großen Agentur, genau, Kommunikationsagentur, genau, bei den Gesundheitsverbänden.
Genau, genau, ne? Die auch beim Bundesverband, glaube ich, sich etwas stärker engagiert als beim Content-Marketing-Forum. Ja, also da machen sich auch ein bisschen so die Lager auf mittlerweile. Aber worauf ich hinaus will, da war das Argument dann, da wird auch nicht die Marke gezeigt, sondern kommt erst in dem 5-Minuten-Film nach 2-3 Minuten deutlich vor. Das Argument ist, ja, wir wollen erst eine Spannung aufbauen. Ja? Aber das mag sein, aber der wahre Hintergrund ist natürlich auch, das Unternehmen den Absender nicht deutlich zu zeigen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie sagen, Daimler, das wird jetzt mal auch als Paradebeispiel genannt, weil Sascha Pallenberg mit ihm auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit einhergeht, ist auch ein netter Typ, ich habe mit ihm auch mal länger gesprochen, der auch voll dahinter steht und das auch authentisch erstmal macht, aber klar, die Marken sind dort deutlich ausgewiesen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich wie bei einer Medienmarke dann den Daimler-Blog ansteuere permanent, sondern dass ich aus einem ganz anderen Grund auf meiner Customer Journey, ja, in meinem langen Kaufprozess von der ersten Information bis eben halt zum Kaufimpuls im Internet etwas suche und dann darauf lande. Ja. Also,
Fragen, ja,
das ist das Konzept des Content Marketing, entschuldigen Sie, aber so steht es in 50.000 Lehrbüchern. Ja, und so wird es eben halt in 100.000 Agenturen praktiziert.
In welchen der vielen 100.000 Agenturen Lutz Frühroth war, entzieht sich meiner Kenntnis. Er hat, glaube ich, eine ziemlich reduzierte Sichtweise auf Content Marketing. Das sieht übrigens auch Sascha Pallenberg von Daimler so. Die Content-Einheiten in den Unternehmen führen nicht zu einem Niedergang des Journalismus. Diese Sorge sei eher ein Beleg für zu wenig Selbstbewusstsein auf der journalistischen Seite. Die Herausforderung liege bei den klassischen Medien, Premium-Inhalte herauszubringen. Gute Unternehmenskommunikation, so Pallenberg, lebt von der Transparenz. Es muss klar sein, von wem die Botschaften stammen. Vielleicht schaut Professor Frühroth auch eher auf die Fälle, die dagegen verstoßen und nicht transparent daherkommen. Die Diskussion auf dem Besser-Online-Kongress ging munter weiter. So fragte Thomas Mrazek.
Ich habe an Carsten Fragiges gesagt, du konkurrierst mit Journalismus und da hat dich so schön zitiert, dass wir schlechten Journalismus wegdrücken. Jetzt gehen wir mal runter bei den Fische sozusagen. Nenn uns doch mal ein konkretes Beispiel, wo ihr besseren Journalismus geboten habt.
Ich kann es nicht an einzelnen Beispielen festmachen, aber man kann es natürlich an Daten festmachen. Also es gibt, ich hatte vorhin zum Beispiel dieses Portal istwir.com genannt. Das ist eine Redaktion, die wird geleitet von Gunnar Jans, also der mal Sportchef von der Abendzeitung in München war, hat ein paar Festangestellte, ein paar freie Autoren, wir haben da eine echte, funktionierende Vollredaktion. Wir arbeiten natürlich sehr datenbasiert, wir schauen uns an, wie viele Menschen erreichen wir, wen erreichen wir, was tun wir auf unserer Seite, was passiert bei Google etc. Und dann nehme diese Daten, vergleiche die mit allen öffentlich verfügbaren Daten, die da sein können, Google-Sichtbarkeit, Traffic-Zahlen, die man zum Beispiel, also Besucherzahlen, die man ja durch so Tools wie so SimilarWeb zum Beispiel sehen kann, von außen, vergleiche das mit anderen Fachmagazinen, die das gleiche Feld beackern und sehe fast keine Daten von denen. Und dann geht es nicht darum, dass wir einen besonders guten Job gemacht haben. Ich glaube einfach, dass die journalistischen Kollegen einen viel zu schlechten Job gemacht haben. Also sie können das eigentlich. Also sie interessieren sich nicht für SEO, die interessieren sich nicht für Reichweitenaufbau, die interessieren sich natürlich, und es ist auch ehrbar, für die gute Geschichte. Aber nicht dafür, wie sie die gute Geschichte an den Menschen kriegen. Und plötzlich erreichen wir im Monat 500.000 Menschen und die Fachmagazine 10.000. Das passiert, wenn man es richtig macht. Und nochmal, das sind alles Technologien, alles Fähigkeiten, die kann der Journalismus genauso einsetzen, er tut es nur nicht. Oder viel zu selten.
Das knüpft an die Vorwürfe aus der Keynote heute Morgen an. Lutz Frühroth hatte ums Wort gebeten.
Ja. ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen amüsiert, ja, also weil Kilt, also zwei Punkte dazu, ja, zum einen, Kilt schlechten Journalismus, also dann würde ja sozusagen im Umkehrschluss es doch sowas wie Journalismus sein. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ein Surrogat gewissermaßen, ja, das ist der eine Punkt.
Es ist Content, also es sind Inhalte und ja. Menschen da draußen, denen ist es noch völlig egal. Das ist so eine Phantomdiskussion, die wir Journalisten führen. Ja. Für den Menschen ist es Inhalt. Und ob er rezipiert Inhalte, macht das Smartphone an, schlägt das Laptop auf, surft im Netz, trifft auf Inhalt. Und das ist Text, das sind Buchstaben. Das könnte von einem Roboter geschrieben worden sein, das könnte von einem Journalisten geschrieben sein, das könnte von einem Content-Marketer geschrieben sein.
Also so bewegen wir uns in die Welt der Beliebigkeit.
Ja, dann bewegen wir uns in die Welt der Inhalte.
Also, wie gesagt, der eine Punkt ist, wie gesagt, also den ich da machen wollte, da sehe ich einen logischen Bruch in der Argumentation. Ja, genauso wie Sie an anderer Stelle auch geschrieben haben, ja, so nach dem Motto, ja, es gibt so viel schlechten Journalismus und Journalismus ist ja sowieso nicht unabhängig. Ja, also Sie fallen mindestens 12 Medien ein, die unabhängig sind, dann ist es doch egal. So. Also die Logik ist aber aus meiner Sicht auch eine falsche, weil dann würde man ja im Grunde sagen können, ja, also der eine hat immer einen Kopf ein, also darf ich auch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Also man darf ja im Grunde da also nicht sozusagen sagen, also hier ist jetzt sozusagen eine gewisse Qualitätskontrolle oder bestimmte Merkmale, die Texte haben sollten, haben sie aus meiner Sicht nicht, also kümmere ich mich auch nicht um diese Merkmale. Ja, das ist ein Ansatz, den man verfolgen kann. Aber ich finde, dann ist dieses Journalismus-Bashing an der Stelle unberechtigt.
Also ist Journalismus.
Das Zweite, was ich dazu sagen wollte, war, also auf dieser SEO-Ebene zu argumentieren, ja, und daran Qualität festzumachen, das finde ich auch ein bisschen strange. Ja, weil ich finde, ehrlich gesagt, man muss diese Ebenen voneinander unterscheiden und das stimmt natürlich, dass in den vergangenen Jahren darauf bei den Medienbetrieben, bei den klassischen zumal eben halt auch Fehler gemacht worden sind und diese Parameter unterbewertet wurden.
Journalismus ist das Stichwort. Kommen wir zur letzten Runde hier oben auf dem Podium. Carsten Lohmeyer, also, Sie haben es vorhin gesagt, im Grunde seines Herzens sei er Journalist. So wie ich ihn kenne, ist er auch ein Journalist mit genau dem Anspruch, nämlich ein guter Journalist zu sein. Ihr Königsweg zwischen Rettungsanker und Sargnagel ist jetzt die Digitale, bei der wir dann auf der Plattform gar nicht erkennen, dass es Werbung ist.
Ach, Königsweg ist ein sehr großes Wort. Also erstmal Digitale als Plattform, mein Gott, wir haben eine Firmenwebsite. Das geht produzieren Inhalte für verschiedene Kunden, also die meisten irgendwie aus Platz 30, Platz 50. Alles, was wir produzieren, ist klar gekennzeichnet. Da steht nicht Anzeige drauf, sondern es sind Plattformen, Firma xy.de. Da sind dann journalistische Inhalte drauf. Journalistisch, ich habe es heute ganz am Anfang gesagt, mit journalistischem Handwerkszeug geschrieben. Das ist Content Marketing. Da möchte ich in gar keine Diskussion reingehen, weil es diese Diskussion da gar nicht braucht. Und wenn ich dann sage, hey, wir sind alles Unternehmensjournalisten, naja, dann ist das vielleicht auch eine Form von sich selbst nochmal auf die Schulter klopfen. Darum geht es mir nicht. Wir betreiben Content Marketing, wir machen Inhalte, die den Leser begeistern sollen. Und da bin ich eben bei dem Thema von vorhin, wo ich dann auch versucht habe zu erwidern. Also in diesem Internet treffen die Menschen auf Inhalte, die in ganz vielen Fällen auch von Privatpersonen erstellt worden sind. Also das erfolgreichste Facebook-Live-Video für lange Zeit, ich weiß nicht, ob es inzwischen übertroffen worden ist, war das Video von der Chewbacca-Mom, wo so eine Frau sich halt nach dem Kauf einer Chewbacca-Maske ins Auto gesetzt hat und sich totgelacht hat, weil die so dieses Chewbacca-Röhren von sich gegeben hat. Das war ein Inhalt, der die Menschen erreicht hat. Der hat nichts mit Journalismus zu tun. Eigentlich im ersten Schritt nichts für Content Marketing, im zweiten Schritt schon, denn die Maske hat sich unglaublich gut verkauft weltweit. Das sind aber Inhalte. Und genauso Inhalte sind Katzenvideos, Animated GIFs, irgendein Zeug,
was uns in den sozialen Medien erreicht. Da ist dann Journalismus nur noch ein Teil davon. Dagegen muss sich der Journalismus auch durchsetzen und er muss sich auch gegen das durchsetzen, was wir machen. Und wie gesagt, das nenne ich nun mal Content Marketing. Es ist für den Leser auf den ersten Blick natürlich sehr ähnlich. Durch eine klare Transparenz, durch einen Absender kann man dem Leser klar machen, was das ist, wo er gerade ist. Ob er es versteht, ist die andere Frage. Und deswegen zur Frage zum Königsweg. Ich glaube nicht, dass es aktuell einen Königsweg gibt. Wir sind alle in so einer Phase des Experimentierens. Und zwar sowohl auf technologischer Ebene als auch auf inhaltlicher Ebene. Wir müssen herausfinden, wie kann Journalismus funktionieren. Übrigens die größten Content-Marketing-Agenturen, nämlich Territory und C3, sind ja im Besitz von Verlagen, finanzieren damit ja auch indirekt den Journalismus. Wir müssen experimentieren, wir müssen weitermachen, wir müssen versuchen, was passiert da. Ich finde den Ansatz mit dem Codex sehr, sehr wichtig. Denn ja, da passieren Dinge,
die man nicht unterschreibt.
Ja, wie gesagt, also im Moment sind wir in keinem Verband Mitglied. Wir machen mal ein Forum
Corporate Publishing. Man akquiriert nicht nur Journalisten, sondern auch Kunden. Ich glaube, man muss gar nicht Mitglied sein, wenn man sowas hat.
Wir schauen uns an.
Also kein Königsweg zwischen Sargnagel und Rettungsanker. Frau Wegele hat klar gemacht, das ist ein
Rettungsanker. Vielleicht eine Anmerkung noch. Und zwar ich persönlich, ich sehe immer zwei Ebenen. Das eine ist die Verlagsebene so. Verlage retten, so, das ist nicht meine Aufgabe, wir haben heute schon mal gehört. Dem Verleger geht es eigentlich nach wie vor gut. Das ist immer eine schöne Story, die so Journalisten, ich muss sagen, schon wieder uns Journalisten, also die den Journalisten erzählen, die haben ja kein Geld mehr. Natürlich haben die Geld, das steckt aber in riesigen Immobilien, in Yachten, Flugzeugen, keine Ahnung, was. Hedgefonds.
Das genau.
Also man schaut sich mal, was die Familie Jahr heute so macht. Das andere ist, auf der Ebene des einzelnen Journalisten. Und da sage ich, ja, das Content Marketing, Kollegin hat es gerade gesagt, sucht händeringend Leute, wir suchen händeringend Leute, könnte das Content Marketing eine Möglichkeit sein, seine Miete zu bezahlen. Das ist ja ein ehrbarer Ansatz.
Das ist, finde ich, auch insofern eine schöne Steilvorlage für Schlusswort von Lutz Frühbrot, den ich natürlich fragen würde, weil in seiner Studie ist es ja einer der Sargnägel, haben Sie gesagt. Aber die Diskussion hat gezeigt, wir bewegen uns hier so an so einer Schnittstelle. Auf der einen Seite steht die Ethik, auf der anderen das Geld, was ja auch ein bisschen blödsinnig ist, weil es gibt ja auch...
Ihr habt recht so schön gesagt, das ist das ein Punkt der Moral. Ne?
Das ist... Frau Wiegele ist der Rettungsanker für uns alle, weil sie das Geld hat, das Geld besorgt, weil sie an gutem Journalismus interessiert ist. Wie viel Journalismus fließt noch durch ihre merkantilen Adern? Wollen Sie das direkt in Zukunft retten, aufbauen oder
aufmachen? Also ich bin kein Fan von Entweder-Oder-Fragen. Also insofern kann ich auch nicht sagen, Rettungsanker oder Sargnagel. Ich hoffe ehrlich gesagt keinen Sargnagel, weil ich persönlich den Journalismus, gerade unabhängigen Journalismus, sehr, sehr wichtig finde. In einer Demokratie ist er ein unerlässliches Werkzeug. Und das, also siehe Trump, siehe Orban, siehe Erdogan, man merkt immer mehr, wie wichtig es ist, unabhängige Journalisten zu haben. Und ich möchte mich auch nicht anmaßen, da irgendwie mit Content Marketing einen Ersatz oder sonstiges zu liefern, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich glaube eben auch, wie Herr Luma ja schon gesagt hat, er kann helfen, die Miete zu zahlen. Ich habe selber sehr viele Journalisten im Freundeskreis, die auch sich anderweitig orientiert haben. Ich selbst war auch mal in einer anderen Branche tätig. Ich habe an einem Verlag gearbeitet, musste leider auch feststellen, dass im Verlag arbeiten auch nicht immer die Miete bezahlt. Deswegen bin ich jetzt in einer Agentur gelandet und möchte aber meine Ideale trotzdem auch da noch weiterleben. Deswegen lebe ich auch so viel Wert auf Qualität bei dem, was ich tue und möchte meinen Kunden bzw. den Kunden meiner Kunden auch hochwertige Inhalte bieten, mit denen ich was anfangen kann.
Gut. Ja, hallo Maya. Müssen Sie nochmal direkt ansprechen. Nein, wir sind so nicht wieder. Schade.
Okay, ich bin jetzt auch auf den Schlag, wir müssen das ja auch diskutieren.
Nein. Ich finde sehr interessant an der Diskussion, diese Metaebene, ja, also dass Frau Wegele im Grunde, also dass wir da klar irgendwie aus unterschiedlichen Welten kommen und da uns, wie ich das Gefühl habe, voll und ganz da auch in dieser Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit akzeptieren können. Vielleicht wird das ein bisschen schwieriger dort immer, wo eben halt man auf Menschen trifft oder eben halt diskutiert, die eben halt aus dem Journalismus gekommen sind, ja, und dann eben halt diese neue Welt, die neue Tätigkeit
verteidigen müssen oder wollen, wie auch immer. Ja. Ich finde, wie gesagt, also die Argumentation schon gleich mal etwas speziell. Ja, wie der Freund ja auch schon anklang im ersten Panel über Roboterjournalismus, wo es dann halt auch hieß, ja, die bösen Verleger, die hohen Renditen erwirtschaftet haben und die sollten auch jetzt wieder Geld reinpumpen in die Verlage. Ja. So kann man argumentieren, so muss man aber nicht alleine argumentieren, ja, weil, jetzt können Sie nicht mehr. das ist ja so, wie gesagt, ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie noch die großen Gewinne machen würden. Ja? Das ist einfach nicht so. Natürlich wäre es schön, wenn die Familie Jahr und Friedrich Springer einfach mal sagen würden, sie nehmen eben halt sehr viel Geld aus ihrem Privatvermögen heraus und gucken das Unternehmen rein. Da sind wir bei dem Thema gesellschaftliche Verantwortung. Ja? Und Fressen kommt vor der Moral. Zwei Ebenen. Die Ebene, also dass der Journalisten, der freiberuflich ist und auch im PR und Content Marketing macht, klar, kann ich nachvollziehen. Ja? Man muss diese beiden Welten trennen. Aber auf der anderen Seite, das ist mein Schlussappell, vielleicht nochmal das Gesamtbild zu betrachten. Ja? Der Deutschlands größter Philosoph, Sozialphilosoph Jürgen Habermas, hat schon vor Jahren über die Kolonialisierung der Lebenswelt durch die Wirtschaft gesprochen. Und ich finde, wir befinden uns jetzt in einem Stadium, wo die Wirtschaft schleichend, aber effektiv auch den Journalismus oder die öffentliche Kommunikation kolonialisiert.
Soweit mein kleiner Rückblick auf den Besser-Online-Kongress des Deutschen Journalistenverbandes, also zu Themen, die mich auch in nächster Zeit ja noch beschäftigen. Ich plane ja für die November-Ausgabe des PR-Magazins einen kleinen Schwerpunkt mit dem Thema, wie sich Unternehmen zu Medienplattformen wandeln und genau zu jenen Medienplattformen, die natürlich nach außen klar signalisieren, woher die Botschaften kommen. Also das genaue Gegenteil von dem, was Frühbrot hier als Schreckensszenario an die Wand gemalt hat. Aber die Debatte geht weiter, sie ist kontrovers und das ist gut so. Euer, ich sag mal Blogger, Gunnar Sohn.